Guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen an diesem heutigen, wieder schönen Morgen zum Livestream von der Atlas Sur Valley zu unserem Gottesdienst. Und, wir wollen heute einfach mit dem nächsten Thema weitergehen. Und zwar kommen wir heute zu einem ganz anderen Thema. Wir haben die letzten paar Mal ein bisschen Gott angeschaut. Klein, Betonung auf klein. Wir haben wirklich nicht viel über Gott sehen können. In diesen paar Mal, es gibt noch so viel mehr zu erkennen. Und heute kommen wir jetzt zur Situation des Menschen. Und zwar der Anfang des Menschen und wie der Mensch nachher gestürchelt ist. Der Mensch ist nach unserer Überzeugung die Krönung der Schöpfung, die der Herr gemacht hat. Er hat am Schluss den Mensch gemacht, weil er gesagt hat, er habe ihn nach dem Bild Gottes geschaffen. Und hat ihn nachher entsprechend in diesem Garten Eden positioniert. Und wir wollen miteinander ein paar Abschnitte aus dem Anfang der Bibel lesen. Ein paar Bibeltexte, um das ein bisschen genauer anzuschauen, wie das aussieht. Und ich möchte einfach anfangen mal mit 1. Mose 1,27. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach, seht da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen zu eurer Speise. Aber den Tieren auf Erden und allen Vögeln und im Himmel und allen Gewürmen, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Hand gegeben und es geschah so. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Da war das Abend und Morgen der sechste Tag. Und nachher im Vers 7 und Kapitel 2, da machte Gott der Herr den Menschen als Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Das ist so, wie wir überzeugt sind, dass der Mensch den Anfang genommen hat. Gott als Schöpfer von Himmel und Erde hat der Mensch geschaffen am Schluss. Hat der Mensch geschaffen als Abbild von ihm, als ja, gegenüber auch mit der Idee, wirklich Beziehung zu haben mit ihm. Hat so der Mensch geschaffen und hat eine Macht zu seinem Bild. Das heisst nicht nur optisch, sondern auch von der Art her, das ist wichtig. Vom Wesen her, kreatives Denken, beziehungsorientiertes Wesen. Jemand, der Sachen gerne hat, Sachen will, Sachen braucht. Und hat dann am Schluss gesagt, siehe, es war sehr gut. Das heisst, der Mensch ist geschaffen worden als Ebenbild Gottes. Das bewusst ein bisschen wiederholen, das ist ja so. Und nachher ist irgendetwas offensichtlich schief gegangen. Und wir wollen heute miteinander das wirklich genauer anschauen, weil ich denke, in diesen paar ersten Kapiteln sind ein paar grundlegendste Sachen drin, wo wir heute bei jedem einzelnen Mensch exakt genau so beobachten können. Und ich möchte wirklich das ist vielleicht ein bisschen theoretische Anführungszeichen am Anfang, und gleich denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir es richtig verstehen. Ich möchte heute das ganz, ganz genau anschauen. Und zwar möchte man mal davon ausgehen, wie der Mensch in dieser Situation am Anfang war. Was der Mensch für eine Situation hatte, was er für einen Ort hatte, was er für eine Stellung hatte, wie er ist als Mensch in dieser ursprünglich geschaffenen Art und Weise. Und der Mensch in seinem Originalzustand, als Adam und Eva, bevor nachher der interessante Test gekommen ist, hat ein paar grundlegende Eigenschaften gehabt. Und die grundlegenden Eigenschaften, die sind absolut geblieben. Und zwar haben wir folgende Sachen. Der Originalzustand des Menschen ist eigentlich als erwachsener Mensch ein Zustand vom Wissen und vom Erkennen. 1. Mose 2, 19, 20 ist die Situation, wo der Herr Adam sagt, los und jetzt gib all diesen Viecher nehmen. Und der Mensch gibt diesen Viechern Namen, gibt diesen Tieren Namen. Jedem Viech, jedem Vogel und Himmel und dem Tier auf dem Feld hat er einen Namen gegeben. Und offensichtlich hat es niemand gegeben, der so ihm passt. Das heisst, er hat da einen Wissensstand gehabt, ein Wissen gehabt, eine Erkenntnis gehabt, dass er diesen Tieren etwas sagen konnte. Er ist nicht so, sagen Sie, von Neandertaler-mässig, wie es zum Teil dargestellt wird, unterwegs gewesen, sondern er hat genau gewusst, wie er diesen Tieren sagt. Er ist dort am Anfang als Biologe, Zoolog unterwegs gewesen, bereits. Er hat diesen Viecher Namen gegeben. Das ist das Nächste. Der Mensch hat einen moralischen Zustand gehabt. Ursprünglich, und das ist wichtig, als heiliges Abbild vom Herrn. Das sind zwei neutestamentliche Bibelstellen, die ganz interessant sind. Das eine ist Epheser 4, 24. Und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das war damals auch schon so gewesen. Das ist wichtig. Es ist nicht so, dass damals Adam und Eva nicht in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit geschaffen waren. Sondern schon von Anfang an waren sie so geschaffen gewesen, in einem guten moralischen Zustand. Andere Bibelstelle ist Kolosser 3, 9 und 10. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen in seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Ebenbild dessen, der ihn, wieder genau das. Die neue Kreatur, die der Herr uns schenkt, wird gleich sein, wie die ursprüngliche Kreatur der Mensch drinnen geschaffen war. Wir haben da nicht etwas Neues erfunden. Ein entscheidendes Element ist aber das Verschieden, auf das werden wir garantiert noch intensiv zu reden kommen, in dem Ganzen, das ist wichtig. Also der Mensch ist in einem moralisch guten, heiligen Zustand geschaffen gewesen. Er hat noch nichts von Fehlern gewusst, er hat noch nichts falsch gemacht, sondern er war heilig und gerecht gewesen. Ganz wichtig, das war der Zustand von Adam und Eva gewesen, von Natur her. Nachher, als weiteres, hat er einen psychologischen Stand gehabt. Ja, was heisst das? Seine Psyche hat gewisse Elemente gehabt, die es gebraucht hat. Und die möchte ich mit euch anschauen, die sind ganz entscheidend. Die werdet ihr alle wieder erkennen. Alle. Genau so sind wir nämlich. Der Mensch hat grundsätzlich zuerst mal einen Selbsterhaltungstrieb. Er will eigentlich gerne grundsätzlich im Normalfall am Leben bleiben. Das ist eigentlich so, wie der Mensch geschaffen ist. Wenn bei jemandem das nicht der Fall ist, dann kann man auch eindeutig davon ausgehen, da ist etwas Oberschräges reingekommen. Etwas Teuflisches, etwas Zerstörerisches. Weil der Mensch will sich selber erhalten. Es heisst auch, kein Mensch hat sein eigenes Fleisch je gehasst. Wenn es zu diesem Zustand kommt, ist einiges schief gegangen. Und genau dort, ganz speziell dort, brauchen wir Gottes Hilfe und den Lösungsplan, den wir dann die nächsten paar Mal werden anschauen werden. Wir werden heute nicht viel zu dem sagen. Heute geht es wirklich mal darum, zu erkennen, wie der Zustand des Menschen war und wie er sich verändert hat und was genau passiert ist und warum überhaupt. Und das ist ganz, ganz entscheidend, grundlegend und betrifft uns alle ganz, ganz fest. Weiter. Wir haben es vorhin schon gelesen. Der Mensch will essen. Essen. Ich tue gerne essen. Ihr wisst das. Ich esse gerne. Ich esse vor allem gerne gut. Und der Herr hat das in uns hineingelegt. Wir wollen essen. Und einer meiner Lieblingsversen ist aus Prediger 8. Das heisst, wenn wir Freude haben beim Essen und Trinken, das ist das, was der Herr uns gegeben hat, unter dieser Sonne zum Geniessen. Und jetzt haben wir Sonne. Wir werden sicher nachher wieder bräteln. Wir wissen, es ist so. Ich werde es geniessen, ich werde gerne essen. Das gehört zu uns. Selbsterhaltung, Nahrung. Das Nächste, das Bedürfnis nach Fortpflanzung, nach Sex. Das ist auch im Menschen, von Grund auf. Und das haben wir auch vorhin schon gelesen. Das heisst, von Anfang an, seid fruchtbar und mehrt euch. Oder? Und offensichtlich auch, 1. Mose 2, 22 bis 24. Und Gott, der Herr, baut eine Frau aus der Rippe, den Mann vom Menschen. Da sprach der Mensch, die ist nun Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen. Nicht wirklich, weil sie vom Mann genommen ist. Aber ja, genau. Darum wird der Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, seine Frau anhängen, sie werden ein Fleisch sein. Oder? Das ist das Erste, was er gesehen hat. Noch so spannend. Das ist in uns innen. gehört einfach dazu. Das ist unser psychologischer Zustand. Nachher weiter. Etwas anderes Wichtiges. 1. Mose 2, 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten neben, dass er ihn bebaute und bewahre. Das sind zwei Sachen. Eins ist, der Mensch will etwas haben. Der Mensch will etwas besitzen. Der Mensch braucht etwas. Heute brauchen viele das. Sie brauchen das. Wenn sie das nicht haben, gehen sie hungern, oder? Der Mensch braucht etwas. Der Mensch will etwas haben. Der Mensch will etwas besitzen. Und der Mensch, und das ist ganz wichtig auch, und der Begriff, der mich wichtig, den verstehen wir häufig falsch, da haben wir ein falsches Bild, da können wir immer ganz schlechte Konnotationen sehen, der Mensch will herrschen. Haben wir vorhin schon gelesen, 1. Mose 1, 28, dort heisst es folgendes: Und Gott segnet, sprach, sei fruchtbar und bewahrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische und über die Vögel und über den Himmel und alles Getier auf Erden. Macht sie untertan und herrscht über alles. Das ist in uns innen. Prinzipiell damals auf eine gute Art und Weise zum Bewahren und Bebauen. Genau so war es. Genau so war die Idee vom Herrn, dass der Mensch aufgrund, und das war kein Problem, von einer heiligen, unschuldigen, gerechten Art und Weise die Erde sich untertan macht. Nicht so, wie es vielen Orten läuft, sondern so, wie es die Idee war, zum Bebauen und Bewahren. Und das ist der Zustand, das war der Grundzustand des Menschen, wenn es ums Psychische geht. Weiter, der Mensch hat weitere Grundzustände damals, und zwar hat er einen sozialen Stand gehabt. Der Mensch ist ein Beziehungswesen. Und das ist mir etwas ganz, ganz Wichtiges im Ganzen. Er kann nicht anders, weil er ist von einem Beziehungswesen geschaffen worden. Gott ist ein Gemeinschaftsgott. Das heisst, lasst uns Menschen machen. Gott hat von Grund auf ihre Beziehung gelebt. Ihre intensive, dreieinige Beziehung, die wir gar nie nachvollziehen können, aber er hat immer ihre Beziehung gelebt. Das heisst, er ist ein Beziehungsgott. Also ist der, der in seinem Abbild geschaffen ist, ein Beziehungsmensch. Und wir wissen ganz genau, das hat man entsprechend sogar wissenschaftlich getestet, aber die Bibel ist ja gleich nicht wahr, oder? Wenn der Mensch alleine ist, ganz alleine, stirbt er. Ein Mensch ohne Beziehung stirbt. Männer nicht verleiden. Der Mensch ist ein Beziehungsmensch. Oder? Plus, weiter, haben wir vorhin schon gesehen, der Mensch, und das ist jetzt ganz wichtig, hört man, der Mensch ist geschaffen zum Schaffen. Der Mensch ist nicht geschaffen zum Umhängen. Der Mensch ist geschaffen zum Schaffen. Auf dass er ihn bebaue und bewahre. Der Mensch ist geschaffen zum Schaffen. Und ich merke, es ist etwas, wo mir viel nachgeht. Und ich darf sagen, ich arbeite viel. Und gleich merke ich, nein, ich denke immer, es ist lustig, die 5-Tage-Woche ist so das Thema. Ich sage nicht, wir müssen das ändern. Aber der Punkt ist, ich denke manchmal, hey, eine Zeit lang habe ich so gedacht, das ist etwas, was mir in den letzten Jahren wirklich abhanden kam. Ich dachte, ah, jetzt muss Samstag, Sonntag, muss ich jetzt 2 Tage Pause haben. Ich denke viel, letztlich, nein, stopp, halt, der Samstag. Oder halt der Teil vom Sonntag in meinem Fall. Das ist einfach der 6. Tag, der dazugehört. Ich bin geschaffen, zum 6 Tage krampfen. Nicht nur 5. Ich bin noch 6 Tage in die Schule. Damals, als ich noch ein kleiner Bübel war. Da sind wir am Samstagmorgen noch in die Schule. Und die meisten von euch kennen das gar nicht mehr. 6 Tage. 6 Tage. Und ich merke, das ist gut so. Das ist wichtig. Und der Mensch hat eine gewisse Lebenserwartung. Das heisst, wir haben jetzt den Menschen beschrieben und ich möchte jetzt mal behaupten, das ist doch sehr, sehr, ich sage es mal, natürlich. Genau so, wie wir uns den Menschen vorstellen. So ist er. Und so hat nicht der Herr geschaffen als Mensch in seiner Art. Und jetzt kommt eine von diesen ganz, ganz speziellen Fragen. Eine spezielle Situation. Ja, wie kann denn das sein, dass ein sehr gutes Abbild Gottes einfach Fehler machen kann? Das ist genau die Frage, die sich da stellt. Aber wenn Gott
sehr gut geschafft, dann hat er einen Fehler gemacht, oder der Mensch konnte Fehler machen.
Nein, genau das werden wir heute ganz genau präzise auflösen. Und zwar aufgrund von ganz spannenden, grundsätzlichen Eigenarten, die der Mensch hat von dem her. Oder? Und zwar kommt dir folgende Frage drin nachher. Der Mensch hat eine göttliche Natur gehabt. Ein göttliches Wesen. Aber hat er auch schon einen göttlichen Charakter gehabt? Und genau dort ist der entscheidende Punkt. Genau um das geht es jetzt. Als Natur, als Gestalt war er göttlich gewesen. Damals auch noch heilig und gerecht. Aber seine Haltungen, seine Entscheidungen, seine Einstellungen waren noch gar nicht geprüft gewesen. Und genau das ist der Punkt. Und ich weiß nicht, ob man das auffällt, vielleicht merkt ihr das. Das ist eines der entscheidenden Themen, wenn es darum geht, Kinder zu erziehen oder Jünger zu machen. Es geht nicht beim Kinderziehen darum, die Haarfarbe zu verändern, grössere Füße zu machen, kleinere Finger zu machen, ein bisschen mehr Geschicklichkeit reinzubringen. Nein, es geht darum, den Charakter des Menschen zu prägen. Und genau das ist der Punkt. Weil der Punkt ist genau der entscheidende Punkt, den der Herr gesagt hat, wenn ich mir als König von der Schöpfung ein Wesen schaffe, dann muss es ein Wesen sein, das auch einen freien Willen hat. Weil sonst ist es einfach mein Spielzeug. Und der Herr hat ein Spielzeug gesucht. Wir sind nicht göttliche Spielzeuge. Wir sind gedacht, alles gegenüber für eine Beziehung mit Gott und miteinander. Das ist die Idee. Und darum geht es genau um das Element, dass der Mensch, und das ist der Unterschied, bereits merken wir zu dieser Situation für uns, dass der Mensch will mit Gott Beziehung haben. Dass der Mensch will mit Gott zusammen sein. Und genau das hat der Herr prüfen. Genau um das ist es im Gang, wo er prüfen will, wie der Mensch jetzt reagiert, oder? Der Herr hat den Mensch prüft im Zusammenhang mit Treue und Gehorsam. Das war die Prüfung. Und genau das machen wir mit unseren Kindern, oder haben mit unseren Kindern immer wieder gemacht. Ja, und das ist mir richtig, dass wir so etwas Wichtiges merken. Das ist so extrem zentral. Oft nicht nur für unsere Kinder, sondern für uns selber. Das ist die Frage, wollen wir selber gehorsam sein? Oder machen wir es einfach, weil man es sagt? Das ist genau das, was so viele sagen, Kinder, es geht nicht darum, Verhalten anzunehmen, dass Menschen Sachen machen, weil man sagt, es ist gut, sondern dass man Haltung anzunehmen und sagt, ich will von meinem Herz aus das Gute machen, weil ich glaube, dass es meine Eltern gut meinen mit mir, beziehungsweise ich will von meinem Herz aus das Richtige und das Gute machen, weil ich glaube, dass meine Leute und auch vor allem Gott gut meinen mit mir. Und das ist der ultimative Schlüssel. Genau diesen Schlüssel. Genau diesen Schlüssel hat der Herr wollen. Und genau diesen Schlüssel gibt er in die Finger mit dieser Prüfung. Genau um diesen Schlüssel geht es. Will der Mensch wirklich mit Gott zusammen sein und will er gehorsam sein? Und jetzt kommen wir zu dieser Prüfung. Die Prüfung ist ganz speziell. Die Prüfung geht nur darum, irgendeine Frucht nicht zu essen. Die Prüfung ist überhaupt nicht moralischer Natur. Es geht hier nicht um richtig oder falsch, weil es dann gefährlich wird. Wenn die den Apfel essen, es ist kein Apfel, sorry, wenn die Frucht essen, geht immer darauf, wenn die Frucht essen, dann passiert eigentlich rein von Frucht her überhaupt nichts. Sie ist weder giftig, noch macht sie aggressiv, noch hat sie sonst irgendeinen halluzinogenen oder psychedelischen Effekt. Es ist einfach eine Frucht. Sie hat ein Element, offensichtlich, Erkenntnis von Gut und Böse. Aber ich glaube, das ist mehr inhärent mit der Prüfung als mit der Frucht selber. Das war der Punkt. Und diese Frucht, die Prüfung, die ist ganz persönlicher Natur und hat nichts damit zu tun, dass jemand lieblich augenblicklich würde sterben. Die 10 Gebote machen völlig Sinn, oder? Das heisst, du sollst niemanden umbringen, du sollst niemanden Zeug klauen, du sollst nicht Ehebruch machen, du sollst Vater und Mutter ehren. Alles hat absolut moralische Konsequenzen. Und das meiste davon ist sowieso auch in allen Verfassungen der gut organisierten Länder verankert, weil es moralisch absolut sinnvoll ist. Diese Prüfung hier hat kein moralisches Element. Es geht nur darum, vertraue Gott und bin ich gehorsam. Und das war die Prüfung, die sie hatten. Das ist die Prüfung, die sie müssen durchmachen von dem her. Oder? Warum macht es der Herr schon in Schatten? Und die hat das gleich bewusst noch betonen, was wichtig ist. Der Herr sucht Beziehung zu uns. Und die Prüfung war nicht da, um in dem Sinn den Menschen zu zerstören. Im Gegenteil, die Idee wäre, dass wenn eine Prüfung besteht, dass noch eine engere, noch eine bessere Beziehung zu dem Schöpfer Gott möglich ist. Und zwar eine, die nicht nur eine heilige Natur hat, sondern auch einen heiligen Charakter. Und in diesem Sinne wird Beziehung zu Gott besser. Das war das Ziel. Eine stärkere Bindung von seinem Wesen, das er geschaffen hat, zu ihm selber, weil der Mensch sich entscheidet, dem guten Gott, der ihm ein perfektes Umfeld geschaffen hat. Seien wir ehrlich, es war ein perfektes Umfeld. Ein perfektes Umfeld geschaffen hat, gehorsam zu sein und zu hören, was Gott sagt. Das war die Idee dahinter. Und er wollte dann eine tiefere Beziehung wollen. Und offensichtlich, wie sagen Sie es, Adam und Eva haben es verkackt. Mir ist einfach gestern beim Vorbereiten aufgefallen, als ich plötzlich gewisse Leute beobachtet habe, mich um, wir haben das auch verkackt. Und zwar wahnsinnig schnell. Und genau das ist passiert und dann kommt genau die Prüfung. Und jetzt die Prüfung. Erstens Mose 3, 1 bis 10 ist sie beschrieben. Und dort, ich will die gleich mal schnell lesen von dem her. Und sie kurz darstellt, was passiert ist. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von dem Garten. Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes im Garten. Hat Gott gesagt, esset nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass sie nicht sterben. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, dass eine Lust war für die Augen und wäre verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden beiden die Augen aufgetan, sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott, der Herr, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor den Augen des Gottes, des Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Und der Herr rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten, fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Nur mal so wie das Situation. Der Teufel, die Schlange, ist klar, wird verglichen, ist eindeutig, die Schlange ist die Gestalt, die der Satan angenommen hat, um den Mensch zu verführen. Um die Eva in diesem Fall zu verführen. Und dazu wird es mir sicher noch einiges mehr sagen nachher. Ich werde das einfach bewusst nur das Generelle anschauen. Der Teufel als Wesen, das sich gegen Gott aufgelehnt hat, auch aufgrund ihrer guten Situation, auch wieder, der Teufel eigentlich in einer guten Situation als Engel des Lichts, der wirklich viel zu sagen hatte, hat sich aufgelehnt und hat mehr wollen, als er war und hat rebelliert gegen Gott. Und er hat die Gestalt angenommen und hat die Eva angefangen zu verführen. Das war Adam und Eva schlussendlich, ja. Und da sind ein paar Sachen jetzt drin. Das Erste, was er macht, er nimmt etwas vom Herrn und hat einfach mal auf den Baum hingewiesen. Und Adam und Eva waren unterwegs. Und die Schlange ist als Erstes gekommen und hat einfach mal die Aufmerksamkeit aufs Verbotene gelenkt. Das hat er gemacht als Erstes. Und hat dann gesagt, ja, was hat Gott dazu gesagt? Und ich sagte, ja, dürfen nicht essen davon, weil wir werden dann sterben. Und dann sagt die Schlange, weil sie genau weiss, dass es mehrere Ebenen von Tod gibt, sagt sie, ja, die werden auf keinen Fall sterben.
Im Gegenteil, wenn ihr von dem esset, wisst ihr, was gut und böse ist. Dann versteht ihr mehr als vorher. Dann begreift ihr mehr als vorher. Und dann werdet sie wie Gott. Und er hat, an was hat er appelliert? An mindestens 3 von diesen 5 beschriebenen psychologischen Grundstadien des Menschen. An Hunger, an Besitztum und an Herrschen. Ja, wenn ich mehr weiss, wenn ich mehr verstehe, dann kann ich mehr machen, kann ich mehr begreifen. Ich kann die Frucht essen, sie ist gut, sie ist interessant. Und erzieht der Mensch so, aufgrund von seinen Grundbedürfnissen, in eine Situation, in der er zur Entscheidung gedrängt wird. Und genau das geht. Genau das geht. Adam und Eva sind dort in einem Grundbedürfnis geprüft worden und haben dann aufgrund von persönlicher Entscheidung einfach gesagt, okay, ich glaube Gott nicht. Ich zweifle an Gott. Ich zweifle an dem, dass er es gut meint mit mir. Und ich nehme es von dieser Frucht und glaube dem Teufel. Das ist genau die Entscheidung, die es darum gegangen ist. Und die Eva hat sich in 3 ganz grundlegende Elemente wirklich vertan. Und zwar im Egoismus, im Stolz und im Zweifel. Das sind 3 von den ganz, ganz groben Wurzeln, die entsprechend beschrieben sind. Auch wieder in den interessanten neutestamentlichen Stellen. 1. Timotheus 3, Vers 6 heisst es, haben wir ganz vor kurzem gesagt, er soll kein Neugetaufter sein, damit er sich nicht aufblase und dem Urteil des Teufels verfalle. Das ist das egoistisch, stolz, überhebliche mehr von sich denken, das mehr von sich denken, als es ist, auf das er sich nicht aufblase und dem Urteil des Teufels verfalle. Genau das ist der Eva passiert. Sie dachte, ja, der weiß ich mehr, die bin ich grösser, der weiß ich, wie Gott ist, und dann ist die Luft draussen gewesen. Sie ist im Urteil vom Teufel verfallen. Das Nächste ist 2. Petrus 2, 10-11. Am meisten aber die, das ist ein Abschnitt, die nach dem Fleisch leben und einer Begierde und die Macht des Herrn verachten, frech und eigensinnig, schrecken sie nicht davon zurück, die himmlischen Mächte zu lästern. Doch nicht einmal die Engel, die solche größere Stärke Macht haben, ein Urteil gegen Lästerung, wegen Lästerung gegen sie vom Herrn zu bringen. Der Mensch hat sich überhoben. Er hat sich überhoben und ist stolz geworden und hat gefunden, ich kann. Ja, ich bin dann auch besser als Gott. Und das Letzte, was sehr deutlich beschrieben ist, ist Jakobus 5-8. Aber ich denke, es geht vor allem einfach um Vers 8 selber. Ich fange gleich ab Vers 6 an zu lesen. Er bitte aber im Glauben um Zweifeln nicht. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und aufgespeitscht wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Ein Zweifel ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Das ist genau so passiert. Ist egoistisch, überheblich stolz und zweifeln. Die 3 Sachen, all diese 3 grundlegenden Elemente hat sie sich vertan. Sie hat daran zweifelt, dass Gott gut meint. Sie hat gedacht, ich bin wichtig, ich muss von dem essen können. Und hat gedacht, ich weiss nicht mehr und bin dann besser. Und war dann stolz gewesen. Und genau dort ist sie dann gestürchelt. Und ziemlich heftig an Ranzen gefallen. Und mit die ganze Menschheit. Und mir ist es auch wichtig, etwas dazu zu sagen dazu. Es ist nicht so, dass alle ihre persönliche Prüfung nicht bestanden haben. Wir haben diverseste Menschen im Alten Testament, die sie bestanden haben. Ich möchte auf 2 hinweisen. Die haben nachher in der gefallenen Art angefangen, das ist wichtig, in der gefallenen, nicht in der heiligen Art. Aber sie haben sich entschieden, einen heiligen Charakter zu entwickeln. Saint war der Henoch. Der hat das hergebracht, dass er so einen heiligen Charakter entwickelt hat, dass er gesagt hat, ich nehme dich gerade zu mir. Ich nehme dich gerade zu mir. Sensationell. Absoluter Hammer. Und der andere war der Abraham. Der Abraham hatte eine Prüfung, die weit gröber war als Eva. Eva hat einfach von dieser Frucht nicht essen sollen. Und sie hat es nicht geschafft.
Ich bin ehrlich, die meisten von uns wären garantiert an Ranzen gefallen. Früher oder später wären wir alle an Ranzen gefallen. Ganz wichtig, wir müssen das nicht schlecht machen. Aber die spüren selber, um was es geht. Es geht darum, die Prüfung zu verstehen, dass unser Charakter gestärkt wird. Und Abraham hat nachher, so wie es Prüfung auch ohne Widerrede, die Prüfung wirklich durchschritten und hat Isaac mitgenommen und auf den Berg Moria aufgegangen mit ihm, um seinen Sohn zu opfern. Da könnte man ja sogar noch ein moralisches Element drin finden, wenn man wette. Aber es ist um eine Prüfung gegangen dort. Und Abraham hat sie bestanden und ist darum der Vater vom Glauben gewesen. Es geht. Die Prüfung von Adam und Eva ist unsere Prüfung. Immer und immer wieder. Bin ich gehorsam und vertraue auf den guten Gott. Ich denke dazu, zu mir noch ein paar wirklich interessante Gedanken. Gerne mit teilen.
Hallo zusammen. Da haben wir Stube. Ein Bild habe ich bekommen aus einer Stube. Das hat mir jetzt gerade hinten aufgestellt. Jetzt merke ich, es hört wirklich jemand zu. Merci vielmals. Ja, der Sündenfall. Dann, wo die Sündkatastrophe wirklich auf die Erde gebracht hat. Ich habe mir schon überlegt, das Paradies, jetzt der Garten, der Gott, der vorbeikommt, dort ein Kind zu bekommen und Kind gross zu ziehen in diesem Paradies, muss unglaublich schön sein. Unglaublich schön wäre im Herzen seine Gedanken gewesen. Und am Abend ist er gekommen, ist gekommen schwätzen, Gott konnte schnell ein paar Sachen lösen. Dann stell dir vor, in dieser Natur, mein Traumbild ist immer mit dem Schimmel so im Sand noch im Meer noch zu galoppieren. Ey, das wäre an der Tagesordnung gewesen. Auf ein Ross zu hocken, Gott zu reiten, Kind zu haben, nein, es ist einfach das Schönste vom Schönsten wär's gewesen. Das wären im Herr seine Gedanken gewesen. Unserem Vater im Himmel, so hat er es gedacht. Er hat einfach nur das Beste wollen für dich und für mich. Aber er hat diesen freien Willen gegeben. Die Eva war die und die Schlange kam. Und ja, je mehr ich darüber nachdenke, das war so eine Situation in meinem Leben. In so einer Situation, wo ich Kinder großgezogen habe. In so einer Situation, wo ich Menschen begleite. Wenn wir genau an diesen Punkten stürcheln. Ja, die Schlange kam und hat die Eva versucht. Sie hatte eine Prüfung gehabt. Ja, Jakobus 1,14. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Hier Eva, etwas Gutes zu essen, eine feine Frucht. Sie hat gelustet. Der Zweifel, ich glaube, Gott will uns etwas vorenthalten. So stumpfsinnig blöd, in diesem riesen Paradies. Zwei Bäume haben sie nicht nehmen. Zwei Bäume. Alles haben sie gehabt. Und Eva kommt auf die dumme Idee. Vielleicht will uns Gott etwas vorenthalten. Der Zweifel kommt, das Zweifeln, das kommt so wie ein Stäubchen drüber. Er hat uns falsche Versprechungen gemacht, als er gesagt hat, stimmt doch nicht. Der Teufel sagt, wir werden nicht sterben. Gott hat gesagt, wir werden sterben. Einfach das Zweifeln. Und sie fängt an, der Lüge und der Unwahrheit glauben. Und sie wird von der eigenen Begierde versucht, gelockt und gereizt. Und sie nimmt die Frucht, sie beißt rein, sie gibt auch im Adam. Und der ist auch. Jetzt denk, sie fängt an, Beziehungen zu verlieren. Beziehung zu Gott und auch zu den Mitmenschen. Jetzt noch ein interessant Punkt, wie das Bild von Frau beim Adam geändert hat. Zuerst gerade vorhin, wo der Markt das Fleisch von meinem Fleisch, die Begierde, die Frau, die will die unbedingt. Und wo Gott noch kommt, sagt er, die Frau, die du mir hier gegeben hast, die hat mir von dieser Frucht zu essen gegeben. Ganz anders. Zuerst die Begierde, die Frau, die wollte, noch passiert etwas. Und dann sagt er, die Frau, die du mir hier gegeben hast, noch mit anderen, du hast mir ja die Zwetschge gegeben. klingt schon so, wie schnell das gerade geändert hat. Einfach bei dem Biss in die Frucht. Genau wie der Marc vorhin schon gesagt hat, es geht nicht um die Frucht, sondern es geht wirklich darum, sie haben nicht mehr im Herr geglaubt, sondern sie haben der Schlange geglaubt. Der Zweifel. Sie verlieren Beziehung mit Gott augenblicklich. Scham kommt rein und so weiter. Und auch Beziehung zu den Mitmenschen. Beziehung verändert sich gerade zwischen Adam und Eva. Und das ist in unserem Leben auch so. Wenn wir der Sünde auf die Schliche gehen, verändert sich Beziehung zu Gott, es kommt eine Distanz rein und Beziehung zu unseren Menschen verändert sich. Wenn wir nicht würden sündigen, ich habe mir überlegt, wir kommen so top aus mit den Menschen, gäbe es vielleicht höchstens mal einen, der wirklich quer reinkommt. Aber wenn wir wirklich uns nicht einnehmen würden, wir wären so viel stärker im Beziehungsumfeld, in der Familie, beim Arbeiten, dort, wo wir mit Menschen zusammen sind. Je weniger Sünde wir in unserem Leben haben, desto stärker werden wir auf der Beziehungsebene. Ja, sie verliert Beziehung. Und sie verliert die Berufung. Berufung wäre gewesen, den Garten zu bebauen, zu pflegen, über diesen Tieren zu herrschen. Absolut coole Berufung. Ich weiss nicht, die Tiere wären auch zu dressieren gewesen. Das hätte man machen können. Es sind immer zwei und zwei, dann hätte es laufen können. Also sie können pfeifen, das Ross kommt gerade drauf, kumpen, abreiten, was auch immer. Sie hätten können herrschen über die Tiere. Sie haben alles aufgegeben. Berufung dahin. Mal vorerst. So ist es in unserem Leben auch. Kommt die Sünde in unser Leben rein, verändert es einfach. Wir kommen nicht in unsere Berufung rein, wir kommen nicht in die Beziehung rein. Mit dem Herr wird es schwieriger. Einfach, der Mensch ist noch genau der gleiche und es passiert immer noch das Gleiche mit ihm. Sprüche 28,13. Wer seine Missetat leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Ja, und dann noch Sprüche 2, 7 und 8. Er lässt es den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen. Er behütet die Rechtun und bewahrt den Weg seiner Getreuen. Einfach dort, es macht einen Unterschied. Wo ist mein Herz? Bin ich aufrichtig? Der Sündenfall war, wir sind alle schlecht in unserem Herzen. Aber es gibt noch einen Ausweg. Auch noch einen, was ich vorhin schon einmal angedeutet habe, wo Gott gekommen ist, das hat der Marc vorhin vorgelesen, wo sie sagt, die fasst zu ihm und sagt, oh, die Schlange hat mich getäuscht. Ich bin reingekommen. Die Schlange ist geschuld. Und der Adam sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mir gesagt, ich soll nehmen. Und jeder hat angefangen, die Sünde auf einen anderen zu schieben. Ich habe mir nachher auch überlegt, wie manche Seelsorgestunden gäbe es weniger, wenn wir nicht würden die Sünde auf den Nächsten schieben. Mein Mann, wenn der anders wäre, meine Eltern, wenn die mich anders gezogen hätten, wenn der oder das oder selber anders wäre, dann wir sind für unser Ding verantwortlich. Die Eva war verantwortlich, als sie drei Bissen hat, voll selber. Sie ist reingekommen, egal was, sie hat die Prüfung nicht bestanden. Der Adam ist so etwas von selber verantwortlich. Er hat nicht müssen hören. Er hat kein Biss müssen nehmen von dieser Frucht. Eigenverantwortung. Selber nehmen. Und dann, welcher Aspekt das auch noch drin ist, etwas besser sind, die Erkenntnis. Der Gott, der meint es doch nicht gut. Wenn ich das nehme, dann kann ich werden wie er. Und das ist so eine gefährliche Oder. Wir wissen es, die hat schon der Teufel probiert, hat gesagt, ich will werden wie er und dann ist er vom Engel zum Dämon geworden. Wir wollen etwas mehr, das uns nicht gehört. Wir wollen sein wie Gott, wir wollen sein wie der, der oben an uns ist. Und wir gehen aus einer Einordnung raus. Das Paradies zeigt es genau, sie sind wirklich rausgekommen. Aus dem Paradies, der absolute Verlust, weil sie sich zu weit oben hergetan haben. Ein Mensch muss eingeordnet sein und muss hören. Das A und O von der Kindererziehung. Auch wir merken immer wieder Menschen, die nicht hören können, gehen daraus. Menschen, die nicht eingeordnet sein können, gehen daraus. Sie werden nicht in ihre Berufung kommen. Sie werden nicht können das machen, was der Herr geplant hat. Weil ein bisschen besser zu sein, ein bisschen mehr verstehen, ein bisschen mehr weiter oben. So etwas Gefährliches. Passet auf, bleibt eingeordnet und hört. Grundsätzlich hat es für eine Eva nicht viel Sinn gemacht. Es ist nicht eine Moral dran gehangen, dass der Marc vorhin schon gesagt hat, nicht von diesem Baum zu essen. Sie hat nur müssen hören. Es muss dir nicht Sinn machen, aber du musst hören. Etwas, was wir den Kindern erzählt haben, du musst hören. Es muss dir nicht Sinn machen. Und das ist bis ins höhere Alter rauf. Tu doch hören, auch wenn es dir nicht Sinn macht. Mach es doch, wie der oben an dir eingeordnet gesagt hat. So schade, so viel Verlust, wenn wir es nicht machen. Ein Beispiel, das mir in den Sinn kam, ist ein Sohn, der in einer reichen Familie auf die Welt kam. Er konnte nichts dafür, ist er dort auf die Welt gekommen, wo einfach der plötzlich zum Vater gesagt hat, «Lass, ich will mein Erbe, das steht mir zu, ich will das und jetzt gehe ich mache selber damit, was ich will.» Und das ist auch so etwas, wir wollen einfach etwas, wo wir das Gefühl haben, es steht uns zu. Der Sohn hat das Geld nicht verdient, er hat es einfach vom Vater wollen. Und er hat es genau, der kennt die Geschichte vom verlorenen Sohn. Er hat mit dem Geld gemacht und da, bis er mit den Söhnen aus dem gleichen Trog gefressen hat. Und er war selber zuständig gewesen. Wenn man mit den Söhnen, wenn man es so runterwirtschaften, dass wir mit den Söhnen aus dem gleichen Trog essen, sind wir selber zuständig. Logisch hat er auch gedacht, warum hat mir der Vater das nicht verbieten? Warum hat er mir das Geld gegeben? Warum eins oder dieses? Es hat immer irgendjemand, der dazu beigetragen hat. Aber wir Menschen haben eine Eigenverantwortung. Der verlorene Sohn hat nachher absolut das Richtige gemacht und ist wieder zurückgegangen zu dem Vater. Er hätte ihn umkehren können, hätte er nicht müssen mit den Söhnen aus dem gleichen Trog essen, hätte er einfach kein Geld mehr gehabt. Aber er hat erst sonderst unten umgekehrt. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir einsehen, dass unsere Sünde wirklich schwer wiegt. Im Jesaja 53,6: Wir gingen alle in die Irre, wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf uns unser aller Sünde auf ihn. Einfach, wir sind alle in die Irre gegangen. Das ist nicht eine. Aber noch eine, heute sind wir wirklich bei dem Sündenfall, als wir eingesehen, dass wir verloren sind. Das nächste Mal kommt es wirklich zur Lösung. Was ist denn? Es gibt einen Weg raus. Der Jesaja 59,2 noch. Sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Einfach die Sünde verschulden, nicht zu hören, bringt die Distanz zwischen Gott und mir. Und ganz etwas Wichtiges, da täuscht sich manchmal der Mensch. Der Mensch ist so kreativ, hat so viele Auswege, aber du sündigst, weil du so willst. Und du hörst nicht, weil du nicht hören willst. Ganz, ganz wichtig. Nicht, weil du nicht kannst oder irgendetwas, sondern weil du nicht willst. Du sündigst, weil du willst sündigen und du hörst nicht, weil du willst nicht hören. Und manchmal, wenn man auch die Stellen liest, eben da ist alle schon oft gehen in die Irre und, hat man schon das Gefühl, hey, wir Menschen haben doch fast keine Chance. Der Sündenfall war, wir kommen in einer Welt, auf die Welt, wo alles falsch läuft und. Es gibt doch fast keine Chance. 1. Mose 4,7, das war ganz kurz nach dem Sündenfall gewesen. Mit dem Sohn von Adam und Eva. Ist es nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Der Kain und der Abel. Der Kain hat der Abel umgebracht, weil er hat wollen. Er hat sich dazu entschlossen, das mache ich jetzt. Er hat gesündigt. Aber da gibt es, man kann sich fürs Gute entscheiden. Nicht, dass alle Sünden wegfallen in unserem Leben, nein. Aber wir können uns fürs Gute entscheiden. Und das, was Marc vorhin schon gesagt hat, ein Henoch, ein Noah, ein Abraham, ein Mose, ein Elisabeth und ein Zacharias, Menschen, die nachher gekommen sind, die sich für das Gute entschieden haben. Und einfach die Frage, lohne ich mich verändern? Als Abschluss habe ich eine Bibelstelle aus 2. Korinther 5, 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wenn wir das aufrichtig wollen, wenn wir das demütig wollen, der Jesus in meinem Leben, können wir über die Sünde herrschen. Mit Jesus ist es noch mehr möglich. Hier, die Männer, die ich aufgezählt habe, waren aus dem Alten Testament. Sie haben es auch nach dem Sündenfall geschafft. Abraham hat seine Prüfung bestanden. Noah hat trotzdem gespött die Arche aufbauen. Der Mose ist mit dem Volk durch die Wüste gelaufen. Die haben nicht keine Sünde im Leben gehabt, aber sie haben es geschafft. Und wir haben auch nicht keine Sünde im Leben, aber mit Jesus schaffen wir es, dass wir uns verändern können, dass wir hören können, dass wir nicht sündigen müssen, dass wir die Prüfungen je nachdem bestehen können. Mit Jesus ist es möglich. Und etwas Neues wird uns aufwachsen.
Genau, das ist die Hoffnung, das ist das Ziel. Ich werde ganz kurz noch einmal auf das zurückkommen, was passiert ist, als Konsequenz vom Sündenfall. Und das ist das, was wir jetzt alle damit teilen. Das ist wichtig. Das ist so, wie wir in die Welt geboren sind, ganz im Gegensatz zu Adam und Eva. Wir kommen in eine Welt, wo der Mensch, und wir haben es vorhin vorgelesen, das war auch interessant, einfach plötzlich, warum auch immer, nein, ist klar warum, genau wegen dem Fehler, Angst hatte. Und sich geschämt hat. Beides. Und er sprach, ich hörte dich im Garten, fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Dort zwei ultimative Konsequenzen, Angst und Scham. Vorher hatten sie nicht Angst gehabt mehr. Kein Grund gehabt. Und jetzt ist es so, wenn wir genau den Weg beschreiten, wo wir den nächsten ein, zwei Mal werden anschauen, dreimal vielleicht sogar, dann werden wir auch merken, dass wir auch keine Angst mehr haben. Dass wir wirklich genau in den gleichen Zustand wieder kommen können, von geistigen Situation her, wie es damals am Anfang war und hätte können bleiben. Der Mensch hat sich geschämt, hat Angst gehabt und der Tod ist gekommen. Den sehen wir offensichtlich momentan gerade ein bisschen krasser als auch schon. Der Tod herrscht. Und es ist wichtig, ganz wichtig zu sagen, es gibt mehrere Tod. Es gibt einen geistlichen Tod, es gibt einen fleischlichen Tod, es gibt einen ewigen Tod. Und hier ist nicht augenblicklich der fleischliche Tod eintreten, aber der geistliche. Augenblicklich. Von dem Punkt an, wo sie gesündigt haben, die Briefe nicht verstanden haben, sind sie von Gott getrennt worden. Und das ist identisch mit dem geistlichen Tod. Also sie sind schon an dem Tag gestorben, wo die Sünde passiert ist. Das war so eine doofe Logik vom Find, weil sie gewusst hat, der Herr wird sie jetzt nicht umbringen, weil es gar keine Menschen mehr gibt. Aber geistlich sind sie gestorben. An dem Tag, in dem Augenblick, wo die Eva in die Frucht gebissen hat und Adam dann auch. Dann sind sie augenblicklich geistlich von Gott getrennt gewesen. Und das ist geistlich tot sein. Das ist wichtig. Also, sie sind schon gestorben. Und zwar im Augenblick. Bloß hat der Herr dann gefunden, in diesem Zustand soll sie nicht mehr ganz so alt werden. Und irgendwann war es so, bei 120 Jahren das Ende gewesen, hat er gesagt, maximal. Nicht mehr bei 969 und weiss nicht wie viel Alter. Das war dann schnell vorbei gewesen nachher. Das waren die Konsequenzen gewesen. Das ist wichtig. Und mit diesen Konsequenzen leben wir heute. Aber die müssen für uns nicht bleiben. Ganz wichtig. Ich merke, ich bin vielleicht ein bisschen bösartig, aber ich merke, ich will wirklich, dass wir ein Stück weit in dieser Sündenerkenntnis bleiben stehen. Ich will noch nicht schon wieder alles einfach gut wegreden. weil es extremst entscheidend ist. Extremst entscheidend ist, dass wir verstehen, dass wir gefallene Kreaturen sind. Und der Herr hat zum Noah gesagt, ich werde die Erde nicht mehr verderben, denn das Dichten und Trachten des Menschen Herzens ist böse von Jugend auf. Ist einfach so. Punkt. Ganz, ganz wichtig. Nicht da, der Mensch ist gut von Grund auf. Sorry, das stimmt nicht. Der Mensch ist schlecht von Grund auf. Und es ist so, wie wir ganz, ganz ehrlich sind mit uns selber. Ganz ehrlich. Und es ist wichtig, dass wir es sein können, sagen, die Prüfung, die hätte mit sehr grösster Wahrscheinlichkeit nicht bestanden. Ich bin überzeugt, wir wären alle gefallen. Auf irgendeinen Punkt. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und so ist es, so ist die Situation jetzt am Schluss. So ist die Situation der Menschen nach dem Sündenfall, dass er gefallen ist. Römer 3, Vers 10 bis 19. Das ist für mich so ein abschließender Text, um zu sagen, das ist unser Zustand. Ohne Gott. Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind sie abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner Gutes tut, auch nicht einer. Hätte David schon gesagt, er hielt wiederholt sie nur. He? Ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Ottengift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße ein Blut zu vergießen, auf ihrem Weg ist lauter Zerstörung und Elend und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Wir wissen aber, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, auf dass jeder Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Das ist der Zustand vom Menschen. Alles andere ist Augenwischerei und etwas Falsches. Leute, das ist mir so wichtig, das ist der Zustand von dir und von mir ohne Gott. Und dort, wo wir gottlos unterwegs sind, ist er genauso. Und mir ist es so, so wichtig, dass wir es verstehen. Wenn wir das nicht verstehen, erkennen wir auch die Grösse von Gnade auf dem Werk Gottes nicht richtig. Und das, was Jesus Christus wir gefeiert haben letztes Wochenende, wie gross die Tat ist. Es braucht eine richtige Sündenerkenntnis in meinem Leben, für das ich eine richtige Gnade und Barmherzigkeit erfahren kann. Und das ist so etwas Wichtiges, was wir ganz viel mit Menschen unterwegs sind, wieder sehen, wenn ein Mensch nicht wirklich anerkennt, dass er in einem schlechten Zustand ist, kommt er nicht daraus raus. Ganz, ganz wichtig. Er muss daraus rauskommen. Er muss daraus rauskommen von dem her. Ich möchte euch wirklich ermutigen, habt den Mut, ehrlich herzuschauen, auf das man richtig umkehren kann. Der Mensch ist gefallen, mir hat die Prüfung nicht bestanden und wäre genau die gleiche Situation. Aber es gibt noch eine Lösung. Aber die kommt später. Amen.